Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.
Willkommen bei Strom zum Anfassen, unserem Podcast mit Herz und Hirn. Heute möchte ich mit euch über den Widerstand sprechen. Nee, es geht nicht um den politischen Widerstand, sondern es geht um den rein elektrischen Widerstand. Man könnte ja meinen, Widerstand sei irgendwie hinderlich, wenn etwas fließen soll. Das ist es natürlich im Prinzip auch. Aber andererseits hat der elektrische Widerstand auch eine ganz wichtige Funktion und den kann man hin und wieder auch ganz gut gebrauchen, um Strom irgendwie in den Griff und lenken und beziehen zu können. Und über das Wieso, Weshalb, Warum spreche ich heute mit einem ganz besonderen Gast. Er hat sich sein halbes Leben lang mit dem elektrischen Widerstand beschäftigt, manchmal vielleicht sogar herumgeplagt. Ich weiß es nicht genau, wir werden es heute erfahren. Er war bis zum März diesen Jahres technischer Geschäftsführer von 50 Hertz und insgesamt 34 Jahre lang in verschiedenen Positionen für dieses Unternehmen tätig. Für diesen Podcast ist er extra aus dem verdienten Ruhestand in unser kleines Studio gekommen. Dafür an dieser Stelle ein extra Applaus. Ich begrüße ganz herzlich Frank Golletz. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Einen schönen guten Tag auch von mir und schönen Dank für die Einladung, heute hier ein bisschen über Widerstände reden zu können.
Ja, bevor wir dazu kommen, vielleicht fangen wir nochmal bei Ihrer persönlichen Geschichte an. Wie sind Sie eigentlich zur Elektrotechnik gekommen? Das ist ja schon lange her, das muss ja irgendwann in den 1980er Jahren gewesen sein.
Ja, das waren noch eher in den 1970er Jahren. Mein Vater hat Fahrleitungen gebaut in der alten DDR. Und hat mich als 12-Jährigen mitgenommen an einem Wochenende zu einer Baustelle, wo mit dem Hubschrauber Speiseleitungen eingeflogen wurden. Also neben die Eisenbahnstrecke hat man Freileitungsmasten hingestellt und dann hat man mit dem Hubschrauber die Seile gezogen, darauf gelegt. Und das hat mich als 12-Jähriger so beeindruckt, dass ich unbedingt auch Bahn bauen wollte zu der Zeit. Und das hat sich dann etwas geändert. Die Masten sind größer geworden. Ich habe dann Elektrotechnik und Hochspannungstechnik in Dresden studiert und bin am Ende beim Übertragungsnetz gelandet.
Das heißt, es ging damals bei Ihnen der Einstieg mehr um Stromleitungen neben der Bahnlinie, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, es ging eigentlich um, ja, das war schon beeindruckend. Als 12-Jähriger sind die Masten schon ziemlich groß. Wenn man dann erwachsen ist, sind größere Masten noch interessanter. Das war so der Einstieg.
Sie haben ja in Dresden studiert, an der TU Dresden. Ist das so ein bisschen die Krönung gewesen? War das in der DDR so die beste Universität, wenn man Elektrotechnik studieren wollte, so wie im Westen, ja, RWTH Aachen so als Kaderschmiede ein bisschen gilt?
Natürlich muss ich als jetzt Dresdner sagen, dass das die beste Uni war. Es gab zwei hervorragende Universitäten zu der Zeit oder zwei, die den besten Ruf hatten. Das war Ilmenau und Dresden. Und ich habe mich dann für Dresden entschieden. Als Leipzig aus einer Großstadt kommend, ist man lieber in eine Großstadt gegangen als ins beschauliche Ilmenau.
Sie haben ja dann Ihre Karriere im Stromnetz oder im Höchstspannungsnetz erst nach der Wende eigentlich begonnen, 1991. Das kann man ja mit der heutigen Zeit nicht mehr vergleichen. Wie war damals eigentlich die Stimmung kurz nach der Wiedervereinigung? Speziell jetzt im Stromnetz. War das auch von Unsicherheiten geprägt, wie es überhaupt weitergeht? Oder war das eher eine Aufbruchsstimmung damals?
Naja, für uns Ingenieure war das eher eine Aufbruchsstimmung. Für die, die das von außen gesehen haben. Ich habe am 01.01.90 bin ich ins Unternehmen eingetreten und da hieß es, bricht denn das Netz jetzt gleich zusammen? Bis dahin ist das Netz stabil gewesen, natürlich mit vielen, vielen Störungen und Unzulänglichkeiten. Und dann haben wir aber in kürzester Zeit das Netz weitestgehend ertüchtigt, vor allem die Schaltanlagen. Und das war eher eine Aufbruchstimmung. Neueste Technik sofort einsetzen zu können und nicht mehr das alte pflegen zu müssen bis zuletzt. Das war wirklich für die Ingenieure eine sehr gute Zeit.
Heute blicke ich mit euch auch etwas zurück in meine eigene Kindheit. Ich selbst war kein großer Elektrobastler. Früher waren Sie Elektrobastler?
Natürlich hat jeder von uns Radio gebastelt.
Ah, okay.
Ja, gut, mit so einer kleinen Germaniumdiode und so einen halben Kopfhörer einfach mal ausprobieren, kriege ich irgendwelche Sender rein. Das war das Normale, das hat man gemacht.
Dann gibt es da jetzt schon eine Schnittstelle. Ja, ich hatte einfach, glaube ich, als Junge, als Kind nicht genug Geduld, Kabelenden freizulegen oder irgendwas auf Platinen festzulöten. Aber ich war als kleiner Junge auch ein ganz passabler Assistent, und zwar für meinen Bruder. Ihr hört jetzt wieder eine Passage aus meinem Buch Strom fürs Herz, und zwar das Kapitel Ohmsches Kindheitstrauma.
Es ist Zeit für ein persönliches Bekenntnis.
Ich arbeite bei einem Elektrizitätsunternehmen, um ein tiefsitzendes Kindheitstrauma in Verbindung mit einem Minderwertigkeitskomplex zu überwinden. Und das habe ich mir folgendermaßen eingefangen. Mein 3 Jahre älterer Bruder hatte ein präpubertäres Hobby. Er sammelte in der Nachbarschaft ausrangierte Röhrenradios aus den 1950er oder 1960er Jahren, schaffte sie in seine Werkstatt auf unseren Dachboden, um sie dort zu reparieren. Ich war sein kleiner Assistent, 10 Jahre alt, und hatte von Elektrotechnik und deren Gefahren logischerweise nur eine vage Vorstellung. Für die Jüngeren in der Leserschaft, die noch nie im Deutschen Technikmuseum waren, Radios waren damals mikrowellengroße Geräte, die nach dem Einschalten erst einmal 5 Minuten brummten, dann knisterten und mit etwas Glück bekam man Radio AFN rein. American Forces Network. Das war der Sender der amerikanischen Streitkräfte in Deutschland. Wir wohnten am Harz, im sogenannten Zonenrandgebiet in Sichtweise zum Brocken. Und da konnte man außerdem auf Stimme der DDR in erstaunlich guter Qualität auch Jugendradio DT64 hören. Das war auch kein schlechtes Programm. Um die kaputten Radios zu reparieren, schraubte und lötete mein Bruder sie komplett auseinander, um sie danach wieder zusammenzubauen. Ich musste ihm das Werkzeug anreichen. Am wichtigsten war der Phasenprüfer, damit er keinen Stromschlag bekam. Wenn die Radios repariert waren, blieben immer viele kleine Einzelteile übrig. Äußerlich sahen die Radios aus wie neu, manchmal brummten sie sogar, aber Programme bekam man trotzdem nicht rein, nicht einmal aus der DDR. Mein Bruder nahm sich dann das nächste Radio zum Reparieren vor und ich hatte die Aufgabe, die übrig gebliebenen Teile nach Farben getrennt in kleine Plastikboxen zu sortieren. Bei diesem Elektroschrott handelte es sich um Widerstände. So habe ich sehr früh Georg Simon Ohm, 1789 bis 1854, und dessen Bedeutung für die Elektrotechnik kennenlernen dürfen. Sein Gesetz über den Zusammenhang zwischen Spannung, Stromstärke und elektrischem Widerstand ist für das Strommetier elementar wichtig. Das Einheitenzeichen für Ohm ist das griechische Omega und sieht aus wie ein Torbogen. Laut Ohmschen Gesetz erhöht sich die Stromstärke in einem gleichbleibenden elektrischen Leiter, indem man die Spannung erhöht. Viel Spannung gleich viel Strom. Oder anders gesagt, erhöht man bei gleicher Spannung den elektrischen Widerstand, fließt weniger Strom. Man verengt quasi die Leitung. Metalle haben einen geringen Widerstand und sind damit ideal für den Stromtransport. Unter den vielen Metallen stechen Kupfer und Aluminium hervor, daher benutzt man sie für Kabel bzw. Freileitungen. Gold wäre auch super, aber wer will und kann sich das schon leisten? Einen sehr großen elektrischen Widerstand hat Keramik. Deshalb nutzt man dieses Material als Isolator. Würde man versuchen, Strom durch eine Tasse zu schicken, könnte man noch so viel Spannung erzeugen, es käme kein Strom durch. Der Widerstand ist zu groß. Wenn man sich einen Freileitungsmasten anschaut, befinden sich oben zwischen Mast und Leiterseilen Isolatoren aus Keramik, Kunststoff oder Silikon, die wie Ziehharmonikas aussehen. Das sind in gewisser Weise auch Widerstände. Sie halten die stromführenden Leitungen auf Abstand zu den Masten und verhindern, dass der Strom Erdung bekommt und einen Kurzschluss auslöst. Bei Kabeln dient die Hülle als Isolator. Die kleinen Teilchen, die ich als Junge wegsortiert habe, funktionierten nach einem ähnlichen Prinzip. Innen befanden sich unterschiedlich dicke Drähte, die mit Keramik ummantelt waren. Da an Widerständen Wärme entsteht, muss man nicht brennbare Isolatoren verwenden. Die kleinen Widerstände lassen bei gleichbleibender Spannung mal mehr und mal weniger Strom durch. So kann sich bei einer anliegenden Spannung von 230 Volt der Stromfluss schön gleichmäßig im Radio verteilen und genau an den Stellen die Leistung erbringen, die er erbringen soll. Das ist jetzt sehr stark vereinfacht, denn Widerstände haben in elektrischen Geräten multifunktionale Aufgaben. Jetzt noch das Happy End der Geschichte. Mein Bruder hat später das Reparieren von Radios und Fernsehgeräten wirklich von der Pike auf gelernt und auch Elektrotechnik studiert. Heute hat er eine Beratungsfirma für Glasfasertechnik. Meine Neffen haben nach ihrem Abitur bei ihm gejobbt und Technikern beigebracht, wie man Glasfaserkabel spleißt. Das ist auf jeden Fall technisch anspruchsvoller, als Widerstände in Kästchen einzusortieren. Neulich habe ich meinem Bruder ein Foto eines Seekabels im Querschnitt geschickt, wie es zur Anbindung des Windparks Arkona in der Ostsee eingesetzt wurde. 220.000 Volt Wechselstrom, 3 richtig fette Kupferkabel und in einem winzigen Nebenkanal, mit dem bloßen Auge kaum zu sehen, verläuft noch ein Glasfaserstrang für optische Messungen. Als Antwort bekam ich via WhatsApp 3 hochgereckte Daumen. So habe ich mein elektrotechnisches Kindheitstrauma endlich überwunden.
Ja, Herr Gollitz, Sie haben es ja schon anfangs gesagt, Sie waren auch Elektrobastler. Was haben Sie denn so gebastelt und ist das auch manchmal daneben gegangen, dass Sie einen gewischt bekommen haben?
Jetzt müsste ich ja sagen, nein. Natürlich passiert sowas. Ich kenne diese kleinen Widerstände, die Sie gerade beschrieben haben. Weil sie so winzig waren, waren die mit farbigen Ringen umgeben. Und die farbigen Ringe hatten eine Bedeutung für Zahlen. Und da konnte man rauskriegen, welcher Widerstandswert der Widerstand gerade hatte. Und die musste man dann sortieren und richtig einbauen. Ja, das hat man mal probiert, gebastelt. Aber später war das dann einfacher, was Fertiges zu kaufen. Denn sich dadurch zu modellieren, ist gar nicht so einfach. Man braucht dann auch teure Messgeräte, Oszilloskope, um auszumessen, ob die Signale tatsächlich durchkommen. Soweit habe ich es dann nicht getrieben.
Kommen wir zu unserem Thema. Der elektrische Widerstand ist ja eben eine ganz wichtige Größe für die Stromübertragung. Ist das eher ein Fluch oder ein Segen für einen Elektroingenieur, der elektrische Widerstand?
Ja, er gehört dazu. Also es würde ja was fehlen, wenn wir keinen elektrischen Widerstand hätten. Also wir haben Strom, Spannung und Widerstand und sonst funktioniert es nicht. Und die Spannung treibt einen Strom und der Widerstand ist eben ein Widerstand und der Widerstand äußert sich meistens darin, dass er warm wird und wir hätten keine Elektroheizung. Wir wüssten gar nicht, wie das gehen würde, wenn wir keinen Widerstand hätten. Ja. Also ohne Widerstand keine warme Elektroheizung.
Vergleichen wir mal die Stromübertragung mit einem anderen leitungsgebundenen System. Nehmen wir mal eine Wasserleitung. Was ist so aus Ihrer Sicht, der Sicht des Elektroingenieurs, der ganz fundamentale Unterschied zu einer Wasserleitung?
Also ja, erstmal ist die Wasserleitung ist nass und man sieht das Wasser, ja, den Strom, den sieht man nicht und die Spannung, aber so groß ist der Unterschied gar nicht. Ein kleines Rohr hat einen großen Widerstand, es geht nur relativ wenig Wasser durch, also wenn ich vorne einen gewissen Druck anlege, aber ein kleines Rohr, kommt hinten nur relativ wenig Wasser raus. Wenn hinten viel Wasser rauskommen soll, muss ich vorne den Druck erhöhen, also die Spannung hoch machen, muss vorne eine große Kanne ansetzen, damit durch das kleine Rohr hinten noch genug Wasser rauskommt. Wenn ich aber ein größeres Rohr nehme mit einem kleineren Widerstand, dann brauche ich vorne nicht so viel Druck, damit hinten das Gleiche rauskommt. Also man kann das schön mit einer Wasserleitung vergleichen. Wasser eignet sich da ganz gut. Ja, hohe Spannung, ich erkläre es immer beim Staudamm. Ja, ich habe eine Staumauer. Eine hohe Spannung ist, wenn ich eine hohe Staumauer habe, wenn da was runterläuft, brauche ich nicht viel Wasser, um unten eine Turbine anzutreiben. Wenn die Staumauer niedrig ist, habe ich eine geringe Spannung. Ja, da brauche ich viel mehr Wasser, um unten die gleiche Leistung aus der Turbine rauszukriegen. Das ist beim Wasserrohr praktisch genau das Gleiche.
Wenn man jetzt in eine Wasserleitung viel Wasser reinpressen möchte, besteht natürlich die Gefahr, passiert natürlich nicht, aber es passiert manchmal schon in den Straßen, zu hoher Druck drin, kann das Wasserrohr platzen. Was passiert mit Stromleitungen, wenn man da zu viel Druck drauf gibt oder anders gesagt zu viel Spannung drauf gibt und der Widerstand zu groß ist?
Im Prinzip das Gleiche. Wir gucken ja immer vom Ende der Wasserleitung. Sie wollen also hinten Wasser raus haben. Wenn das Rohr platzt, kommt hinten nichts mehr raus. Dasselbe ist bei der Spannung. Wenn Sie also am Ende einer Freileitung Strom haben wollen und zwischendurch gibt es einen Kurzschluss, das ist zum Vergleichen mit der explodierenden Wasser oder mit dem kaputtgehenden Wasserrohr, dann wird vorher der Strom abgeleitet und am Ende kommt hinten nichts raus. Genau das Gleiche.
So ein Kurzschluss, wie kommt der zustande?
Na, wenn den Isolator, den Sie vorhin beschrieben haben, der ja isoliert, der die Spannung halten soll, wenn der zum Beispiel schmutzig ist und da ist Staub und Dreck drauf und dann kommt Wasser dazu, dann bildet das einen Leiter und dann kann der dort überschlagen und dann fließt der Strom nicht dorthin, wo er hinstellen soll, sondern der Strom fließt dann gegen die Erde ab und kommt nicht beim Endkunden hinten an.
Okay, und dann gibt es in unserem Fall natürlich eine automatische Auslösung, weil wir nicht wollen, dass bei diesen hohen Spannungen jemand
Das ist wie ein Sicherheitsventil im Wasserkraftwerk. Wenn das Rohr platzt, dann fällt ja der Druck sofort ab. Ja, dann geht das Sicherheitsventil zu und bei uns zu Hause ist das eine Sicherung. Wenn das platzt, geht sofort die Sicherung raus, weil der Strom zu groß ist. Der Kurzschlussstrom ist viel größer, den können wir ganz schnell messen und dann wird ausgeschaltet.
Mhm. Beim Wasserrohr, um bei dem Vergleich mal zu bleiben, das könnte irgendwann platzen, so auf einmal und dann läuft das ganze Wasser raus. Beim Stromkabel ist es aber so, da ist ein gewisser Spielraum. Das hat ja eine gewisse Temperaturflexibilität. Das kann auch ein bisschen erwärmt werden. Welche Spielräume gibt es da, bevor, sagen wir mal, dieser Kurzschluss passiert?
Das sind jetzt zwei verschiedene Sachen. Das Kabel wird warm, wenn zu viel Strom drin ist. Oder wenn großer Strom drin ist. Je höher der Strom, desto mehr Stromwärmeverluste entstehen. Das ist einfach so. Das ist der Heizdraht. Im Prinzip wirkt es dann wie ein Heizdraht. Und was geht dann kaputt? Die Isolation. Heute ist das eine Plastisolation. Plaste verträgt Wärme nicht. Jeder hat schon mal einen Plastelöffel oder eine Plastikschüssel auf eine heiße Herdplatte gestellt und hat gesehen, was passiert. Dasselbe passiert auch bei so einem Kabel. Und dann würde es mit der Zeit kaputt gehen und tatsächlich zum Kurzschluss kommen. Beim Wasserrohr ist es aber ähnlich. Wenn Sie erst einen Haarriss haben, geht wenig Wasser verloren. Da passiert noch nicht so sehr viel. Aber wenn es dann zu viel wird, wenn ich über einen bestimmten Punkt drüber komme, dann geht es mit einem Schlag kaputt und dann ist mein Wasserdruck weg.
Okay. Aber was passiert, wenn so eine Stromkabel, oder reden wir mal über eine Freileitung, die hat ja keine Isolierung, sondern die Luft ist der Isolator in dem Falle. Das ist ja sehr das Praktische an Freileitung, dass man eben keine Plastikisolierung braucht, sondern die Luft dient als Isolator und Kühlung. Was passiert, wenn diese Freileitungen dann zu viel Strom transportieren müssen? Der elektrische Widerstand bleibt durch die Freileitung. Was passiert dann mit dem?
Also eine Freileitung ist ein Metallleiter, meistens Aluminium, mit einer Stahlseele innen drin. Und je wärmer ich ein Metall mache, jeder kennt das, dann dehnt sich das Aluminium aus. Das heißt, meine Freileitung hängt immer weiter durch, die ist aufgehangen zwischen zwei Masten. Und je wärmer ich das Seil werden lasse, weil die Kühlung schlecht ist oder weil es eben tatsächlich zu viel Strom hat, desto mehr dehnt sich es aus und der Abstand zum Boden wird immer geringer. Und irgendwann, wenn ich das übertreibe, reicht am Ende die Isolierstrecke nicht mehr aus. Die Isolation der Luft ist relativ schlecht im Vergleich zu einem Kabel. Und dann gibt es einen Überschlag tatsächlich vom Leiterseil zur Erde und ich habe den Kurzschluss. Also darf ich nicht so eine Leitung überlasten. Von Sicherheitsaspekten mal ganz abgesehen, denn ich muss ja einen Bodenabstand halten, wenn jemand durchfährt oder durchgeht. Das darf ich nicht. Ich darf also so eine Leitung nicht höher belasten als 80 Grad Celsius. Das ist das Normale. So ist es in der Norm geregelt. Und so bauen wir auch Freileitungen, dass bei 80 Grad Celsius Leiterseiltemperatur, das Leiterseil weit genug weg vom Boden hängt, dass es völlig ungefährlich für jeden ist.
Wenn wir jetzt also die Leitung, ob es nur das Kabel ist oder die Freileitung, mal als einen elektrischen Widerstand betrachten, was er ja ist. Jetzt haben wir ja den Ehrgeiz, möglichst viel Strom übertragen zu wollen. Dazu erhöhen wir die Spannung. Wir gehen von der 220.000 auf die 380.000 Volt. Jetzt machen wir Erdkabelsystem mit 525.000 Volt. Also wir wollen die mehr Strom transportieren. Welchen Einfluss haben wir als Ingenieure in der Forschung und so weiter an diesen Leitersystem, also an den Widerständen selbst noch etwas zu verändern, die also leistungsfähiger zu machen? Das Beispiel Gold wird es ja wahrscheinlich nicht sein. Wir werden ja nicht die Freileitung jetzt mit Gold veredeln, um da mehr Strom übertragen zu können.
Jetzt muss ich es erstmal ein bisschen korrigieren, Herr Gustav.
Ja, gerne. Ich bin ja Laie.
Wir haben ja vorhin gehört, Sie haben das ohmsche Gesetz gesagt. URI heißt das, also Spannung ist gleich Strom mal Widerstand. Ja, und je meine Verluste, die ich habe, je höher der Strom ist, desto höher sind auch die Verluste. Also desto mehr heize ich. Ich will ja eigentlich Strom transportieren von A nach B und nicht, dass auf dem Weg von A nach B tatsächlich so viel Leistung verloren geht. Es geht ja am Ende um die Leistung, die bei mir hinten ankommt. Das ist immer das Produkt aus Strom und Spannung. Ich mache die Spannung ganz hoch, möglichst hoch, Sie haben das gerade erwähnt, damit der Strom relativ klein ist, weil nur der Strom zusammen mit dem Widerstand, haben wir gerade gesagt, erzeugt diese Wärme. Habe ich also einen geringen Strom, habe ich nicht so viel Wärme. Und das ist leider quadratisch abhängig, jetzt wird es ein bisschen ganz kompliziert. Also doppelter Strom heißt vierfache Strom-Wärmeverluste zwischendurch. Also mache ich die Spannung sehr hoch. Wenn ich hinten Leistung haben will, dann brauche ich nur einen kleinen Strom. So, was können wir, jetzt sind wir jetzt auf der Seite gewesen von Strom und Spannung. Was können wir machen? Den Widerstand möglichst klein. Sie haben das gesagt, Gold wäre gut, ist ein besserer Leiter als Aluminium oder Kupfer. Wäre schön, wenn das genügend zur Verfügung steht, ist sehr weich, kriegen wir aber nicht hin. Und ich glaube, lange hätten wir die Leiterseile als Gold da oben nicht hängen, nehme ich an. Also muss man jetzt sehen, ob man andere Materialien nehmen kann. Es gibt weichgeglühtes Aluminium, was ich höher mit höheren Strömen belasten kann, ohne dass es zu heiß wird. Ich kann eine bessere Kühlung machen. Ja, das könnte man probieren. Also ich kann über das gleiche Leiterseil in einer, sagen wir, 0-Grad-Umgebung viel mehr Strom transportieren, weil es besser gekühlt wird als in einer, ich sage mal, Wüstenumgebung. Aber uns sind einfach Grenzen gesetzt aus Sicherheitsgründen, was den Bodenabstand betrifft, was ich vorher gesagt habe. Andere Materialien sind eher schwierig. Es gab mal eine Zeit lang die Diskussion, können wir nicht supraleitende Materialien verwenden, also die praktisch widerstandslos sind bei Minustemperaturen. Aber ich glaube, das sind minus 172 Grad Celsius. Das ist flüssiger Stickstoff. Das rechnet sich aber leider nicht im Moment noch, weil solange der Verbrauch an Energie für die Kühlung größer ist als die eingesparten Übertragungsverluste, ist das unwirtschaftlich. Ich muss also mindestens Break-Even haben. Das gibt es heute nicht. Es gibt ein paar Einzelanwendungen dazu. Aber wir sind heute nach wie vor bei Materialien wie Aluminium und Kupfer. Aluminium steht relativ gut zur Verfügung, hat den Nachteil, dass es weich ist. Deswegen ist eine Stahlseele in der Mitte, die mechanische Festigkeit liefert, und den Strom soll das Aluminium tragen. Hm. Kupfer nimmt man ganz selten. Die Deutsche Bahn nimmt noch Bronze für ein Fahrrad zum Beispiel. Da hat ein anderes Profil. Aber üblicherweise nimmt man überall Aluminiumseile in unterschiedlichster Ausprägung.
Also es wird in diesem Bereich nicht zu irgendwelchen sprunghaften Innovationen kommen, sondern allenfalls zu bestimmten Weiterentwicklungen in der Materialtechnik.
Ja, im Moment ist da nichts zu sehen. Es wird experimentiert, auch wir als Unternehmen haben experimentiert mit Hochtemperaturleitern, die bis maximal 180 Grad belastet werden können. Heißt aber auch, ich habe dann wie ein Heizdraht in der Gegend hängen. Ja, wenn es darum geht, möglichst viel Strom zu transportieren, habe ich aber eben sehr viel Stromwärmeverluste.
180 Grad.
180 Grad ist das Maximum, was geht. Also es gibt Aluminiumlegierungen, die das aushalten, ohne dass sie weich werden. Ja, also zu weich werden, dass es zu gefährlich wird. Die haben dann aber dann schon eine Kevlar-Seele innen drin, sehr teuer. Ob sich das mal durchsetzen wird, wird man sehen. Für Einzelanwendungen geht das sicherlich. Ja, wenn ich mal ein kurzes Stück habe, aber man darf nicht vergessen, was war. Wir wollen ja eigentlich Strom übertragen und nicht die Atmosphäre aufheizen damit.
Allerdings, es sei denn, man würde diese Freileitung durch Innenräume führen und dann die Wohnung mit aufheizen. Aber da gibt es andere Randbedingungen.
Sicherheitsabstand,
nicht so für
die Wohnräume werden sehr hoch.
Und das ist das Thema Freileitung. Da geht es Abgabe von Wärme eben an die Umgebung. Und bei Erdkabeln haben wir da das ähnliche Thematik. Ja. Spielt da dieser Kunststoffmantel eine entscheidende Rolle beim elektrischen Widerstand?
Ja, bei Erdkabeln, Kunststoff, kennen wir alle, Plaste ist ein sehr schlechter Wärmeleiter. Die Wärme muss ja weg, die in dem Kern entsteht. Und Kunststoff wird eben, ich habe das vorhin schon erwähnt, wird eben weich, wenn es zu warm wird. Heute ist bei 80 Grad Schluss, man experimentiert. Es gibt auch erste Ergebnisse, dass ich ein Kabel bis 90 Grad belasten darf. Dann ist also der Mantel wirklich 90 Grad warm. Da bin ich schon ziemlich weit drin, aber viel weiter geht es im Moment nicht, weil der Kunststoff das einfach nicht hergibt.
Das heißt, man kann so einen Betrieb eines Kunststoffkabels, muss man dann auch ganz besonders aufpassen, dass das nicht überlastet wird.
Sie haben ja vorhin aus Ihrem Buch zitiert, dass da ein kleines optisches Kabel drin ist, ein kleines Glasfaserkabel, das ist genau zur Temperaturüberwachung längs des gesamten Kabels da, damit ich sehe, wird es irgendwo zu heiß, weil die Kühlbedingungen schlecht sind oder weil irgendwas anders ist als woanders, damit es nicht zu heiß wird. Und der Hotspot, der heißeste Punkt, bestimmt, wie viel Strom ich über das Kabel schicken kann.
Interessant. Denn wenn wir in Zukunft Kabel haben, die 500 Kilometer lang sind, dann muss das natürlich über die gesamte Strecke permanent gemessen werden.
So ist es.
Ja, vielen Dank, Herr Golletz, für diese Einblicke in den elektrischen Widerstand und welche Relevanz er hat eben für die Stromübertragung, für die Stromübertragung auf der Höchstspannungsebene. Zum Schluss noch ein kleiner Fun-Fact. Der elektrische Widerstand hat es übrigens bis in den Volksmund hineingeschafft. Wenn wir sagen, du hast aber eine lange Leitung, dann ist eigentlich genau das damit gemeint. Der Widerstand in einer langen, dünnen Leitung ist sehr groß. Es kommen also wenige Informationen durch, wenig Strom. Eine Person braucht also sehr, sehr lange, bis sie etwas kapiert. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Liked und teilt diesen Podcast bei LinkedIn oder auf anderen Plattformen. Verteilt ein paar Sternchen zur Bewertung. Würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Volker Gustedt.
Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation: Volker Gustedt.